Amen. Halleluja. Amen. Herr, wir wollen dieses Lied lernen bis zum Tag deiner Ankunft. Amen. Ja, lob den Herrn. Wir setzen heute Morgen nochmal fort von gestern Abend. Wir haben gestern schon gehört über den Tag des Herrn und über das Gericht. Und über die Spötter. Es gibt nicht nur falsche Propheten oder falsche Lehrer, sondern in Kapitel 3 gibt es auch Spötter. Und die Spötter, sie wandeln nach ihren eigenen Begierden. Und obwohl sie wissen, was das Wort Gottes sagt über das Gericht, vergessen sie und durch ihren Eigenwillen ignorieren sie Gottes Wort bewusst. Die Bibel hat uns so viele Warnungen gegeben, dass Gott schon in der vergangenen Zeit gerichtet hat. Sein Gericht war nicht untätig, sagt 2. Petrus 2. Es war nicht untätig. Die Spötter vergessen, dass Gott gerichtet hat. Gott hat schon immer gerichtet. Nur man ignoriert es und vergisst es und denkt, das war damals, heute haben wir kein Problem damit. Aber schon im ersten Buch Mose, Kapitel 1, wie gestern Abend wir gehört haben, ganz am Anfang, schon der zweite Vers der Bibel, zeigt uns, dass Gott gerichtet hat. Deswegen sagt Petrus, das Gericht war nicht untätig von Anfang an, von Alters her. Du brauchst nicht weit in der Bibel zu blättern, um zum ersten Gericht zu kommen. Du musst nur den zweiten Vers lesen. Die Erde wurde wüst und leer. Das ist ein Ergebnis von Gottes Gericht. Nicht, weil Gott die Erde wüst und leer geschaffen hat. Nein, nein. Gott schafft keine Wüste. Er schafft eine wunderbare Erde. Aber wenn die Erde und die Bewohner auf ihr, und damals natürlich die voradamitischen Wesen, wenn sie gegen Gott rebellieren, unter der Leitung von Luzifer, dem Erzengel, wenn die gegen Gott rebellieren, meinst du, Gott wird sein Gericht lange hinziehen? Petrus sagt uns, das Gericht ist nicht untätig. Er hat gleich, vielleicht nicht gleich, aber ziemlich schnell das Gericht über diese ganzen Wesen gebracht und hat damals eine ganze Kultur vernichtet. Er hat sie mit Wasser geschlagen und alle sind ertrunken und sie waren weg. Und so sagt schon der zweite Vers der Bibel, der Geist Gottes brütete über dem Wasser. Woher kommt das Wasser? Das Wasser kommt von Gottes Gericht. Und das ist es, was Petrus meint. Es war nicht untätig, aber leider vergessen die Menschen das. Es ist wirklich erstaunlich. Ja? Kaum war ein Krieg vorbei, Erster Weltkrieg ist vorbei, schon ein paar Jahre später haben die Leute schon vergessen, was Krieg war. Und zetteln den Zweiten Weltkrieg an. Wie lange dauert es, bis man das Gericht vergisst? Sehr schnell. Und Petrus ermahnt uns und sagt, vergesst bitte nicht, Gott hat schon mal gerichtet. Und wenn ihr nicht zum Herrn umkehrt und die Widerspenstigkeit ablegt, wird euch das Gericht wieder treffen. Aber die Spötter haben dieses Gericht, obwohl sie es kennen, absichtlich vergessen. Und ignoriert und sagen, das ist Altes Testament, es gehört nicht mehr zu uns, es ist schon geschehen und höchstens noch für die Kinderbibel, aber das ist genug. Ja, und daher steht hier in Kapitel 3, Johannes hat es schon gestern gezeigt, in Vers 5 steht, es ist durch ihren Eigenwillen verborgen. Und das ist Eigenwillen, ist einfach Ignoranz. Ignoranz, es ist da, aber du ignorierst es und denkst, es ist nicht so schlimm. Durch den Eigenwillen verborgen, dass durch das Wort Gottes von Alters her die Himmel waren, das hat Gott geschaffen, und eine Erde, die aus Wasser heraus und durch Wasser Bestand hatte. Das ist die Zeit von dem allerersten Gericht, als Gott alles wunderbar geschaffen hat in der ersten Schöpfung, dann Luzifer rebelliert hat und die ganze Schöpfung, die damals schon gelebt hat auf dieser Erde, mit Luzifer zusammen rebelliert. Und dann hat Gott diese Erde gerichtet, hat diese voradamitischen Wesen vernichtet, hat sie ausgelöscht und hat die Erde mit Wasser bedeckt. Deswegen sagt Petrus hier, die Erde, die aus Wasser heraus und durch Wasser Bestand hatte. Das war das erste Gericht. Aber es hat nicht lange gedauert. Natürlich, Gott hat danach die Erde wiederhergestellt. Ja, wir kennen alle die Wiederherstellungsgeschichte der 6 Tage plus 1, ja, wo Gott gesagt hat, es werde Licht. Damit hat es angefangen. War der erste Tag und so weiter. Viele Tage, 6 Tage. Und am Ende des 6. Tages hat Gott den Menschen geschaffen. Und dann gleich nachdem der Mensch da war, hat Gott geruht am 7. Tag, dem Sabbat. Aber es hat nicht lange gedauert, bis der Mensch, den Gott am 6. Tag geschaffen hat, leider wieder vergessen hat, was vorher passiert ist. Die Menschen haben sich damals wieder mit Engeln eingelassen. Ja, mit Engelswesen, die gekommen sind auf diese Erde. Zur Zeit von Noah. Und haben sich eingelassen mit den Frauen der Menschen. Und haben die Riesen gezeugt. Es ist erstaunlich. Gerade vorher, ich weiß nicht wie lange, aber wahrscheinlich jetzt nicht super, super lange. Also denkt nicht, es waren Millionen von Jahren. Okay, ist auch nicht so lang. Hat Gott schon gerichtet, aber sie haben es vergessen und wieder vergessen und wieder vergessen und dann haben sie dasselbe wiederholt und haben sich mit diesen gefallenen Engeln eingelassen. Und das sagt Petrus in 2. Petrus 2, Vers 4. Denn wenn Gott die Engel, die gesündigt haben, das waren die Engel, die zur Zeit von Noah gesündigt haben, was haben sie gemacht? Sie haben ihren Bereich, den Gott ihnen zugewiesen hatte, nämlich den Himmel, verlassen, sind auf die Erde gekommen und haben sich mit den Frauen unter den Menschen vermischt und haben die Nephilim, die Riesen, hervorgebracht. Und Petrus erinnert uns daran. Meint ihr, die Geschichte hat was mit uns zu tun? Wenn ich heute darüber rede, dann werdet ihr mir sagen, hey, sei mal ruhig, setz dich hin, das hat mit uns nichts mehr zu tun. Warum redest du darüber? Ich rede darüber, weil Petrus darüber redet. Denn wenn Gott die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern sie in den tiefsten Abgrund hinabgestoßen und Fesseln der Finsternis übergeben hat, dass sie zum Gericht aufbewahrt werden. Wenn ihr sowas lest, ich bin sicher, ich auch, ich werde das überlesen und sagen, das interessiert mich doch nicht. Es ist kein Geist und Leben. Oh Herr, es ist sehr viel Geist und Leben. Wisst ihr warum? Weil Petrus sagt das. Weil alle Menschen die Tendenz haben, Gottes Gericht zu ignorieren. Sie vergessen einfach, was Gott gemacht hat. Ich verstehe es auch nicht, aber hier steht, er hat sie in den tiefsten Abgrund hinabgestoßen, Fesseln der Finsternis übergeben, dass sie zum Gericht aufbewahrt werden. Und dann hat er gesagt, und wenn er die alte Welt nicht verschont, sondern nur Noah bewahrt hat, den 8., einen Verkündiger der Gerechtigkeit, als er eine Flut über die Welt der Gottlosen brachte, wow, das ist das zweite Gericht mit Wasser. Das ist das zweite Gericht. Gott hat nicht nur einmal mit Wasser gerichtet, bei der ersten Schöpfung, sondern später bei Noah gleich nochmal. Ja, wie es hier in Kapitel 3 steht, ja, in Vers 6, wodurch die damalige Welt dann unterging, vom Wasser überschwemmt. So, in Vers 5 haben wir das Wasser des ersten Gerichtes. Und in Vers 6 haben wir das Wasser zur Zeit von Noah. Die damalige Welt in Vers 6, genau, ist die Welt, die Gott wiederhergestellt hatte. In den 6 Tagen. Und leider musste Gott sie noch einmal richten durch Wasser. Und warum erinnert uns Petrus an diese Worte? Warum? Und nicht nur das, sondern ich springe jetzt nochmal zu Kapitel 2, weil dort die Gerichte alle auch aufgezählt werden. Ja, nachdem er über Noah geredet hat. Ja, und ihr wisst ja, Gott hat damals zu Noah gesagt, durch den Regenbogen, von nun an richte ich nicht mehr mit Wasser. Warum sagt Gott das? Weil er hat davor schon zweimal mit Wasser gerichtet. Und dann sagt er von nun an, hier ist der Regenbogen, es wird keine Sintflut mehr geben. Dann haben sich alle gefreut, Halleluja, kein Gericht mehr. Oh, lob den Herrn. Aber in Vers 6 sagt Petrus, und wenn er die Städte Sodom und Gomorra zu Asche gemacht hat, nicht überschwemmt, das hat er ja versprochen, aber er hat sie zu Asche gemacht. Ist das besser? Ich weiß nicht, was besser ist, Wasser oder Feuer. Und zur Zerstörung verurteilt und denen ein Beispiel, und das ist wichtig, und denen ein Beispiel gesetzt hat, die gottlos leben wollen. Das zeigt uns, warum Petrus über die Gerichte redet. Die Gerichte sind nicht für uns da, dass wir einen Haken dran machen können und sagen, ich habe die Bibel gelesen, lob den Herrn, ich kenne das alles. Petrus sagt, nein, 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 es ist dafür da als ein Beispiel. Warum ein Beispiel? Weil es wiederkommt. Gott erwähnt durch Petrus diese Gerichte, um uns allen und vor allem den Spöttern, aber allen Menschen zu zeigen, der Tag des Gerichtes kommt. Es ist nicht vorbei mit Gottes Gericht. Selbst wenn du denkst, es ist doch alles so schön heute, wir haben schönes Wetter, es ist kein Problem, es wird immer so bleiben seit Anfang der Schöpfung. Das sagen die Spötter. Aber leider vergessen sie diese Geschichten, sie wollen sie nicht wahrhaben, dass das geschrieben steht. Das ist das Problem. Deswegen redet Petrus hier so viel vom Gericht. Es ist ihnen durch, in Vers 5, ihren Eigenwillen verborgen. Das heißt, obwohl sie diese Gerichte alle kennen, sie werden bewusst ignoriert. Durch den Eigenwillen verborgen. Ja. Und das ist wirklich das Problem. Und deswegen sagt Petrus in Vers 7, aber die jetzigen Himmel und die Erde sind durch dasselbe Wort für das Feuer aufbewahrt. Dasselbe Wort. Welches Wort? Das Wort von den früheren Gerichten über die Erde. Dasselbe Wort. Also wenn wir von Noah reden und wie Gott gesagt hat, ich will richten, Gott benutzt dasselbe Wort, um später wieder die Erde zu richten. Nur nicht mit Wasser, sondern sie sind jetzt für das Feuer aufbewahrt. Ja. Also wenn du den Eiffelturm nochmal sehen möchtest, wie Johnny gestern gezeigt hat, dann müsst ihr schnell dahin fahren, weil er ist für das Feuer aufbewahrt. Aber nicht nur der Eiffelturm. Dies sei euch aber nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag bei dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Warum denkt ihr, redet der Petrus plötzlich von so einem Gleichnis? Wo er doch gerade über die Zeit der Wiederherstellung gesprochen hat nach Gottes Gericht und die Gerichte dazwischen gezeigt hat. Wie lange war die Wiederherstellung der Erde?
6 Tage.
Und was war der 7. Tag? Ruhetag. Und jetzt sagt der Petrus, ein Tag ist wie 1000 Jahre. So, wenn du 6 Tage hast für die Wiederherstellung und jeder Tag ist 1000 Jahre, wie viele Jahre hast du dann insgesamt? Rainer? 6000. Und wenn der 7. Tag auch wie 1000 Jahre ist, wie viel Jahre ist das? 1000. So, kommt euch das bekannt vor? 6000, 1000. Gott hat der Menschheit seit Adam bis jetzt 6000 Jahre gegeben. 6000. Und mit diesem Vers 8 sagt dir der Petrus schon, dass es nicht einfach so weitergeht wie vor Anfang der Schöpfung. 6000 Jahre sind vorbei. Natürlich zu seiner Zeit waren erst 4000 Jahre vorbei. Aber wir leben heute im 6000 Jahre vorbei. Das heißt, wir wissen schon alleine von diesem Vers, dass das nächste, was kommt, das 1000-jährige Reich sein wird. Der 7. Das, wozu steht dieser Vers sonst genau an dieser Stelle, wo der Petrus redet von Gericht, Wiederherstellung, Gericht? oder nicht? Und das alleine muss uns beweisen und als ein Zeichen der Zeit vollkommen ausreichen, zu wissen, dass wir heute am Ende der 6000 Jahre leben und das Nächste, was passiert, ist nicht nochmal 2000 Jahre. Das Nächste, was passiert, ist das tausendjährige Reich des Friedens und der Gerechtigkeit auf dieser Erde. Es gibt keine andere Erklärung für diesen Vers. So, selbst wenn wir diese ganze wunderbare Zeitleiste da hinten nicht haben, alleine der Vers 8 muss uns innerlich eine Furcht und eine Ehrfurcht und eine Vorfreude geben, dass der Herr bald kommt und das tausendjährige Reich vor der Tür steht. Ein Tag bei dem Herrn wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Ist das nicht wunderbar? Das tausendjährige Reich steht vor der Tür. Aber bevor es kommt, hat Petrus noch gezeigt, gibt es noch ein weiteres Gericht. Und das kommt jetzt in Vers 9. Ja, der Herr verzögert die Verheißung nicht. Das ist zuerst einmal die Antwort an die Spötter. Die Spötter sagen, oh ja, der Herr verzögert, take it easy. Ja, es dauert noch eine Weile, du hast noch 50 Jahre. Kümmere dich erst noch um deine Dinge und später, wenn du Zeit hast. Der Herr sagt, nein, der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie manche es für eine Verzögerung achten. Wie viele haben uns gesagt, seht ihr, es zieht sich doch alles hin. Aha, da müsst ihr ihn vorlesen. Es ist keine Verzögerung. Wenn er überhaupt verzögert und verzögert hat, wenn überhaupt, dann ist es seine Langmut. Weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Das ist das Herz Gottes. Die Bibel zeigt uns, Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Er würde gerne, dass alle gerettet werden, aber es hängt an uns. Aber, Vers 10, und das ist die Last für die Versammlung heute Morgen, nur dieser Vers. Aber der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb. Aber der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb. Das zeigt uns als eine Antwort auf die Spötter. Wenn wir in unserem Herzen die Haltung haben, ach, der Herr bleibt lange aus. Und wir denken und glauben nicht an die Zeichen der Zeit. Und wir glauben nicht, dass 6000 Jahre vorbei sind. Und wir glauben auch nicht, dass der Herr zu unserer Zeit kommt. Und wir glauben, dass es früher schon viel gesagt wurde, heute immer noch nicht. Und wir glauben das alles nicht. Dann, sagt Petrus, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb. In diesem Fall wirst du vom Dieb überrascht. Die Spötter werden vom Dieb überrascht. Tatsächlich. Das ist ein wahres Wort von Petrus, eine Warnung an alle Spötter. Und das ist sehr ernsthaft. Ich glaube nicht, dass jemand von euch von dem Dieb überrascht werden möchte. Nein. Wir wollen nicht vom Dieb überrascht werden. Aber wenn unsere Haltung im Herzen so ist, der Herr bleibt lange aus, dann kommt der Herr für dich wie ein Dieb. Ja. Und wenn die Gemeinde tot ist und kein Empfinden hat für das Kommen des Herrn, dann kommt der Herr auch wie ein Dieb. Zur Gemeinde in Sardes sagt der Herr in Offenbarung 3, er sagte, denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast in Vers 3, bewahre es und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Zu wem sagt der Herr das? Er sagt es zu der Gemeinde in Sardes. Und die Gemeinde in Sardes hat den Namen, dass sie lebt, ist aber tot. Ein Toter hat kein Empfinden für das Kommen des Herrn. Alle Zeichen sind da, aber er erkennt sie nicht. Wenn die Gemeinde tot ist, ja, und du hast 100 Zeichen am Himmel, auf der Erde und überall, es interessiert ihn überhaupt nicht. Er sieht es nicht. Und so sagt der Herr, für dich kommt der Herr wie ein Dieb. Kein Empfinden, kein Interesse herauszufinden. Der Herr hat gesagt, Himmel, die Zahlen, Wetter könnt ihr beurteilen. Wetter wisst ihr. Ihr wisst, wenn es rot wird, passiert das. Wenn Wolke so und so, dann passiert das. Aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Und das ist das Problem, wenn die Gemeinde tot ist und empfindungslos, dann wird euch sagen, ja, die Zeichen der Zeit, das gibt kein Leben und das ist nicht so wichtig für uns. Wir sollten andere Dinge lesen. Ich sage euch, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Wie ein Dieb in der Nacht. Und du wirst nicht kommen, du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Daher müssen wir wachsam sein. 1. Thessalonicher 5 ist noch einmal derselbe von Paulus. Er sagt in Vers 1, was aber die Zeiten und Fristen betrifft, Brüder, habt ihr es nicht nötig, dass man euch schreibt. Man hat auch nicht nötig, viel zu sagen. Also hier, da hängt schon die Zeitstrahl, der hängt schon da drüben. Wir müssen nicht so viel darüber reden. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und später heißt es in Vers 4, ihr Brüder seid nicht in Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb ergreifen sollte. So, wann kommt der Tag des Herrn wie ein Dieb? Er kommt zum einen für die Spötter wie ein Dieb. Er kommt auch, wenn die Gemeinde tot ist und empfindungslos, wie ein Dieb. Und er kommt auch wie ein Dieb, wenn wir in Finsternis sind. Dann wird der Herr uns überraschen. Aber das Kommen des Herrn als ein Dieb ist nicht der einzige Aspekt von dem Kommen des Herrn. Dass der Herr wie ein Dieb kommt, bedeutet nicht, dass man gar nichts wissen kann, wann er kommt. Nein, es gibt Zeichen. Daher steht hier noch einmal in Vers 3, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Ist das nicht ein Zeichen? Ja, gerade eben sagt Paulus noch, er kommt wie ein Dieb. Und dann sagt er, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Das heißt, es gibt Zeichen. Dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Meint ihr nicht, es gibt Zeichen, die der Herr gibt, bevor er kommt und ein Verderben gibt? Es gibt nicht nur den Dieb, es gibt auch die Geburtswehen über die Schwangere. Und sie werden nicht entfliehen. Wo sind die Schwangeren? Hier und dort. Wir fragen jetzt nicht, wer noch. Okay, wo ist Esther? Esther, sag uns, wann geht es bei dir los? Du weißt es nicht? Okay. Esther weiß es nicht. In welchem Monat bist du? Am 9. Okay. Aber sie weiß nicht, wann es losgeht. Okay, dann mach doch noch mal Urlaub. Ich kauf dir ein Ticket. Flieg mit dem Flugzeug und ein bisschen Skifahren. Oder? Kommst du mit Rainer? Nein? Wieso? Du weißt doch nicht, wann es losgeht. Oder du weißt es nicht. Also kannst du doch die Zeit noch nutzen für einen Urlaub. Nicht ganz überzeugt. Warum? Weil es Zeichen gibt. Gibt es nicht Zeichen, Esther? Ihr müsst sie nur angucken. Dann habt ihr das Zeichen. Und dann, Esther läuft immer so herum und sagt, es bewegt sich sehr aktiv. Ist das nicht ein Zeichen? Und ich habe gelernt, wenn das Kind sich umdreht, das ist ein großes Zeichen. Wie lange geht's da noch? Wenn das Kind sich umdreht, hast du da noch ein Jahr Zeit? Nein, du bereitest dich vor, obwohl du Tag und Stunde nicht weißt. Aber du wirst nicht auf die Idee kommen, jetzt noch komische Sachen zu machen, sondern du guckst, dass alles passt. Und Rainer sagt, hast du genug Ruhe? Warum? Weil er weiß, es kommt bald. Es ist eine Vorbereitung, obwohl du nicht weißt, Tag und Stunde. Aber die Zeichen sind da. Und dieses Wort sagt Paulus hier, wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Das Kind in Offenbarung 12 ist auch im, die Frau in Offenbarung 12 ist auch im 9. Monat in unserer Zeit heute. Und die Geburt steht kurz bevor, die Geburt von einem männlichen Kind. Und der Herr hat uns in seiner Liebe und in seiner Weisheit nicht nur gesagt, ich komme wie ein Dieb und ihr wisst gar nichts. Nein, das ist primär für die, die sich nicht vorbereiten. Aber es gibt einen anderen Aspekt für die, die ein Auge haben für die Zeichen. Und die gibt der Herr, damit sie sich rechtzeitig vorbereiten können. Und wir haben viele Zeichen der Zeit in unserer Zeit heute, mehr denn je zuvor. Das muss der Herr uns wirklich nochmal vor Augen führen. Wir können leider nicht über alles sprechen. Aber ein wichtiges Zeichen, was der Herr uns gegeben hat in diesen Tagen, ist die Gesetzlosigkeit. Die darf man nicht unterschätzen. Ist ja eigentlich, 2. Thessalonicher sagt uns, dass wenn das Tier kommt, der Antichrist, er hat noch einen anderen Namen oder Bezeichnung. Er ist der Mann der Gesetzlosigkeit. In 2. Thessalonicher 3. Oder ist es 2? Ja. Ah ja, genau, hier hat er es schon. In Vers 3, niemand soll euch betrügen, denn es muss zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbar werden. Und dann später nochmal 8. Und dann wird der Gesetzlose offenbar werden. Das zeigt, ein Zeichen der Zeit, kurz bevor dieser Mann auftritt, ist die Gesetzlosigkeit. Und eigentlich die Demokratie, die Regierungsform der Demokratie, ist eine Regierungsform von Recht und Ordnung. So ist es eigentlich vorgesehen. Deswegen gibt es ein Grundgesetz. Deswegen gibt es eine Verfassung. Das ist der Grund. Aber in unserer Zeit ist das Grundgesetz und die Verfassung völlig egal geworden. Man kann dir ein Grundgesetz wegnehmen, ohne dafür belangt zu werden. Kein Problem. Und niemand kräht danach und sagt, ja, ja, das passt. Du darfst deine Meinung nicht mehr äußern. Du darfst viele Dinge nicht mehr tun, die dem Gesetz verankert sind, als eine in der Regierungsform der Demokratie. Es ist gesetzlos. In den USA ist es besonders krass, und natürlich hier genauso, aber dort kommt es noch mehr ans Licht in diesen Tagen. Ja, in diesen Tagen lernen wir, leider nicht von den Medien berichtet, aber wir lernen sehr viel, was für eine Gesetzlosigkeit in diesem Land herrscht. Das könnte sehr viel sagen. Die Polizei selbst dort, das FBI, ist so verdorben. Und jetzt alles herausgekommen, dass sie es waren, die die Präsidentschaftswahl von Jahr 2020 komplett unterminiert und manipuliert haben und verändert haben. Und es ist jetzt ins Tageslicht gekommen und alle wissen davon, zumindest in den USA. aber sie werden nicht belangt. Nein, das spielt keine Rolle. Wow. Man kann machen, was man will. Und du kommst dafür nicht vor Gericht. Deswegen machen sie es wieder und immer wieder. Das ist gesetzlos. Und das ist ein Zeichen der Zeit, dass wir kurz vor dem Ende leben. Selbst bei uns in den letzten 2, 3 Jahren. Genauso. Grundrechte werden weggenommen und ja, okay. Alle richten sich danach, sagen nichts. Es ist gesetzlos. Seine Vorbereitung für das Kommen des Tieres. Und natürlich haben wir das wichtige Zeichen der Zeit von dem Abraham-Abkommen. Nicht nur die Gesetzlosigkeit, sondern auch das Abraham-Abkommen. Das sind jetzt ein paar Zeichen, die zeigen, dass wir im 9. Monat sind. Ein paar Zeichen. Das Abraham-Abkommen ist nur knapp vor 2 Jahren, ein bisschen mehr, gemacht worden. Und wir haben schon damals darüber gesprochen, dass es ein Bund mit vielen ist, dort im Nahen Osten, den Trump gemacht hat, zusammen mit Israel und ein paar weitere Nationen sind hinzugekommen. Und Daniel 9, Vers 27 spricht von einem Bund mit vielen Nationen. Und dieser Bund von vor 2 Jahren oder dieses Friedensabkommen von Trump hat alle Eigenschaften, die der Bund auch in Daniel 9, Vers 27 hat. Es ist deckungsgleich. Ja. Das ist ein wichtiges Zeichen der Zeit. Und das ist schon vor über 2 Jahren passiert. Ja. Und wir haben ja schon ein neues Video gemacht und ihr habt es ja gesehen, aber ich wollte noch mal kurz 2, 3 Sachen dazu sagen, denn das ist ein wichtiges Zeichen der Zeit. Es ist wirklich für uns aufzuwachen auf dem Schlaf. Als wir früher über das Abraham-Abkommen gesprochen haben, wir haben sogar damals einen Vortrag gemacht, er ist immer noch auf YouTube, über das Abraham-Abkommen. Er ist vor ziemlich genau 2 Jahren. Haben wir den hochgeladen. Also ist schon 2 Jahre her. Und dort haben wir darüber gesprochen, dass der Bund mit vielen Nationen war. Aber eine Sache hat mich damals und eigentlich bis vor kurzem immer wieder nicht gestört, aber es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe gedacht, wenn dieser Bund, dieses Abkommen von Abraham-Abkommen, wenn das der Bund sein soll, von dem Daniel 9, Vers 27 redet, es passt fast alles. Du hast es gemacht durch Macht, durch Stärke, das haben wir gesehen. Durch Druck von Trump ist es passiert. Dann haben wir gesehen, er ist mit vielen Nationen gemacht. Es hat auch sich erfüllt und jetzt kommen immer noch mehr dazu. Also es wird sehr viel sein am Ende. Aber es gibt eine Sache, die hat nicht gepasst. Und das war die Länge. Weil Daniel 9, Vers 27 uns sagt, der Bund mit vielen ist geschlossen eine Woche lang. Vielleicht, Tommy, zeig's nur mal kurz, den Vers. Hier auf der linken Seite, das ist der Vers Daniel 9, 27, wie wir ihn schon kennen. Durch Macht wird er einen Bund mit vielen schließen, eine Woche lang. Eine Woche lang. Und der zweite Teil, den kennen wir, in der Mitte der Woche wird Schlachtopfer und Speisopfer abgeschafft. So, hier steht, der Bund wird geschlossen für eine Woche. Und wir wissen, eine Woche sind 7 Jahre. Und ich habe dieses Abraham-Abkommen und die dazugehörige Erklärung und den Friedensvertrag und so weiter vorwärts und rückwärts gelesen und durchsucht und nochmal gelesen und nochmal durchsucht, ob nicht etwas drinsteht von der Laufzeit. dass zum Beispiel gesagt wird, wir machen dieses Abkommen mal zur Testweise 7 Jahre. Und jahrelang war das meine Vorstellung. Und ihr könnt es sehen auf meinen alten Vorträgen. Dort habe ich das gepredigt. Ja, genau. Das sage ich, so ist es. Ja, aber der Herr gibt schrittweise Offenbarung. Hier steht eine Woche lang. Ich habe gelesen und gelesen und ich habe nichts gefunden. Ich habe die anderen Brüder gefragt, habt ihr was gefunden? Nein, auch nichts gefunden. Und das hat in unserem Herzen irgendwie, ja, irgendwas passt nicht. Und dann hat der Herr uns geleitet, diesen Vers noch einmal zu lesen. Obwohl ich den Vers schon, ich will nicht übertreiben, aber bestimmt 500 Mal gelesen habe in meinem früheren Leben, habe ich ihn noch mal. Der Herr hat zu mir gesagt, lies den Vers noch mal. Und ich habe gesagt, nee. Wenn ich einen Vers auswendig kann, dann ist es der. Aber der Herr hat gesagt, nein, lies ihn nochmal. Und zwar die ganze Geschichte von dem, was Gabriel gesagt hat über die 70 Jahre Wochen. Und dann habe ich ihn nochmal gelesen und nochmal verglichen mit vielen anderen Übersetzungen. Und dann habe ich eine Übersetzung gefunden, die nennt sich die Septuaginta. Das ist eine griechische Abschrift von dem Alten Testament. Die ist etwa entstanden um 300 vor Christus. Also schon vor dem Herrn, vor Jesu kommen. Und alle Apostel und Jesus selbst, wenn immer sie das Alte Testament zitieren, im Neuen Testament, haben sie aus der Septuaginta zitiert. Das heißt, die Apostel und Jesus selbst, die kannten auch diese Übersetzung und haben sie gelesen und haben daraus zitiert. Und als ich die gelesen habe, habe ich gedacht, wow, dort steht was anderes. In dieser Übersetzung wurde der hebräische Text, in dem das ja geschrieben ist, ein bisschen anders übersetzt wie das, was wir hier kennen. Ja, und zwar, Thomas, mach mal die rechte Seite. In der englischen Version der Septuaginta, abgekürzt mit LXXE, Septuaginta der englischen Version, steht, wenn man es nochmal auf Deutsch wiedergibt, und was die eine Woche betrifft, und die Wörter in Klammern sind hinzugefügt zum besseren Verständnis, was die eine Woche betrifft, Doppelpunkt oder Komma, das ist egal, durch Macht wird er, und hier haben wir er auch in Klammern dazu gesetzt, durch Macht wird er einen Bund mit vielen schließen. Punkt. Der Rest ist fast gleich. Es geht mir nur um den ersten Teil. Was die eine Woche betrifft, durch Macht wird er einen Bund mit vielen schließen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das klingt ein bisschen anders, wie das da links. Plötzlich ist diese Woche, von der hier die links als aussieht wie eine Laufzeit, hier nicht mehr die Rede davon. Sondern hier steht nur, der Daniel und der Gabriel, der es gesagt hat, sie möchten uns jetzt was über die letzte Woche sagen. Das ist der Sinn. Ja, die ganze Geschichte enthält 70 Jahrwochen. Und dann, im ersten Teil der Prophetie, sagt da Gabriel etwas über die ersten 69. Und dann kommt noch ein Einschub über Titus und die Zerstörung von Jerusalem. Und dann sagt Gabriel, und jetzt sage ich dir noch was über die 70. Woche. Und was sage ich dir darüber? Durch Macht wird er einen Bund mit vielen schließen. Punkt. Nicht eine Woche lang, sondern vielmehr, Gabriel sagt nur, ich möchte dir jetzt noch ein Detail sagen zur letzten Woche, was dort passiert. Was ist das Wichtigste in dieser letzten Woche? Und das sage ich dir jetzt. Nämlich, durch Macht wird einer einen Bund schließen, Punkt. Keine Laufzeit. Ja, und ich habe geguckt, es ist tatsächlich nicht im Griechischen enthalten, dass hier lang steht, das Wort muss in Klammern, das gibt's nicht. Es ist nicht da, es wurde hinzugefügt. Aber wir haben damals nicht auf diesen Punkt geachtet, weil der Herr schrittweise Offenbarung gibt. Wir haben diesen Vers wirklich über Jahre, über die letzten 10, 15 Jahre wirklich nur Wort für Wort verstanden. Es kam irgendwie gefühlt alle 2 Jahre eine neue Sicht dazu. Und das muss uns zeigen, der letzte Zweifel sozusagen, den wir hatten über das Abraham-Abkommen, nämlich diese sogenannte 7-jährige Laufzeit, ist mit der Septuaginta verschwunden. Darüber sagt Gabriel gar nichts. Er sagt nur, passt auf, liebe Geschwister, wenn ihr wissen wollt, was in der letzten Jahrwoche passiert, dann achtet auf einen Bund mit vielen, der durch Macht geschlossen wird. Und dieser Bund war das Abraham-Abkommen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit. Also so ein Bund hat es noch nie gegeben in aller Anstrengung der letzten 80 Jahre. Viele Nationen durch Macht. Und der zweite Punkt ist die Opfer. Diese zwei sind die wichtigsten Zeichen über das, was der Prophet Daniel uns über die letzte Jahrwoche zeigt. Zwei Einzelheiten. Erstens ein Bund, den haben wir. Und zweitens, was die Mitte der Woche betrifft, geht es um das Aufhören der Schlachtopfer und Speisopfer. So, wir sehen diese zwei Zeichen. Und für beide Punkte haben wir in den letzten, sagen wir, knapp 2 Jahren vom Herrn eine Menge von Zeichen bekommen. Wir haben für den Bund das Abraham-Abkommen bekommen, der übrigens bis heute sehr aktiv ist. Das Abraham-Abkommen, viele Leute haben gedacht, inklusive mir, wenn der neue sogenannte Präsident, ich nenne ihn den sogenannte Präsident, weil er sitzt unrechtmäßig im Weißen Haus, der sogenannte Präsident der USA rankommt, dann wird er dieses Abraham-Abkommen stoppen und niemand wird mehr davon reden. Habe ich gedacht. Jetzt sind 2 Jahre vorbei. Das Gegenteil ist der Fall. Je länger die Zeit fortschreitet, desto mehr wird über dieses Abkommen gesprochen. Selbst in den Leitmedien. Erstaunlich. Erstaunlich. Und es wird, ich habe ja den Vortrag gesehen, überall davon geredet, dass die Nationen sich darum schlagen und ringen, wer als nächster beitritt. Und alle warten auf Saudi-Arabien. Und das wird bald kommen. Wir werden es noch sehen, ja, aber der Herr wird es sicher so leiten. Das war der Bund. Aber auch für die Schlachtopfer und Speisopfer hat der Herr uns Zeichen gegeben. Wir haben über die roten Kühe gesehen. 5 rote Kühe wurden genau 2 Jahre nach Schließen des Abraham-Abkommens nach Israel gebracht. Warum ist das so wichtig? Weil der priesterliche Dienst, die Schlachtopfer und Speisopfer nicht beginnen können, ohne dass die Priesterschaft gereinigt wurde. Ihr kennt 4. Mose 19, das Reinigungsritual durch die rote Kuh. Und wenn die Priesterschaft und die Priester, die das machen sollen, nicht gereinigt sind, wird es auch keine Opfer geben. Das kann nicht kommen ohne die Reinigung. Aber jetzt haben wir 5 wunderbare Kandidaten von roten Kühen. Und an diesen 5 ist kein Makel. Ist das nicht wunderbar? Diese 5 roten Kühe wurden geboren während dem Corona-Lockdown. Und so sehr wir den Corona-Lockdown hassen, hat er auch was Gutes gehabt. Er hat was Gutes. Gott hat es in seiner Weisheit benutzt. Es war zwar gesetzlos, aber Gott hat es benutzt. Denn als diese 5 roten Kühe geboren sind, ja, normalerweise bei der Geburt einer Kuh in den USA, vielleicht in der Schweiz auch, aber zumindest in den USA. Ha? Im Allgäu sogar. Da kommt irgendeiner vom Amt, ja, und macht ein Loch in das Ohr und hängt einen Zettel rein oder was, mit einer Nummer drauf, damit man weiß, welche Kuh das ist. Aber weil diese 5 roten Kühe im Lockdown geboren sind, kam der Beamte nicht. Aber wahrscheinlich hat er Corona gehabt. Ich weiß es nicht. Er kam einfach nicht. Lob den Herrn für Corona. In Anführungsstrichen, okay? In Anführungsstrichen. Ja, und so haben diese 5 roten Kühe kein Loch im Ohr und erfüllen die Voraussetzung von 4. Mose 19, dass sie makellos sind. Wenn eine Kuh ein Loch im Ohr hat, ist sie sofort disqualifiziert. Kann keine rote Kuh sein. Aber lob den Herrn, dass es so gekommen ist. Und bis heute sind diese 5 roten Kühe makellos. Sie haben höchstens 2 weiße Haare und das ist erlaubt. Und die Juden brauchen nicht 5 Kühe, sie brauchen nur eine. Nur eine. Das heißt, jetzt selbst, wenn wir noch ein bisschen warten und eine bricht sich den Fuß oder was auch immer, dann haben wir noch weitere Kandidaten, die mit denen dieses Reinigungsritual durchgeführt werden kann. Und das zeigt uns ein großes, wichtiges Zeichen der Zeit. Denn diese Kühe sind im Herbst nächsten Jahres, es klingt weit weg, aber es ist nicht so weit, in ein paar Tagen ist schon 2023, im nächsten Herbst, ich glaube September oder Oktober, werden diese Kühe 2 Jahre alt. Und das ist das Alter, wo man sie schlachten darf, um ihre Asche zu benutzen für die Reinigung. Und wenn eine von denen bis dahin makellos bleibt, dann kann das Reinigungsritual durchgeführt werden. Und wenn das Reinigungsritual durchgeführt ist, was meint ihr, wie lange werden die Juden warten, ihre Priesterschaft zu reinigen und ihre Opfer darzubringen? Natürlich, es braucht noch den Tempelberg und so weiter, aber das ist kein Problem. Warte auf die Nationen im Abraham-Abkommen. Wenn das Saudi-Arabien beitritt und noch andere wichtige Staaten, steht dem nichts mehr im Weg. Deswegen ist der Bund mit vielen so wichtig. Nicht nur die Palästinenser, über die früher alle geredet haben. Es geht nicht um sie primär. Es geht um die Saudis und um viele einflussreiche, reiche Nationen, die diesen Berg verwalten. Und wenn sie in diesen Abkommen hineinkommen, plus eine rote Kuh da ist zur Reinigung für die Priesterschaft. Sag mir, was für ein Zeichen braucht ihr noch, um zu glauben, dass dieses Setting das ist, worauf wir seit Jahren gewartet haben. Ihr könnt noch auf das allerletzte Zeichen warten. Es gibt eins. Es ist das Abschaffen der Opfer. Das kleine Problem mit dem Warten auf dieses Zeichen ist, es ist in der Mitte der Woche. Und ich weiß nicht, ob ihr, ich nicht, in der Mitte der Woche noch hier sein wollt. Denn die Mitte der Woche ist der Anfang der letzten 3,5 Jahre. Und die Mitte der Woche ist der Zeitpunkt, und das ist jetzt mein Ende, von dem 2. Petrus 3, Vers 10 redet. Aber der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Krachen zergehen. Und die Elemente werden vor Hitze brennen und sich auflösen. Und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Dieser Vers 10 ist die Mitte der Woche. Ungefähr, ganz dicht dabei. So, wenn ihr auf das definitive, letzte wichtige Zeichen warten möchtet, dann müsst ihr dieses nehmen, nämlich das Abschaffen der Opfer, weil Daniel explizit davon redet. Die Opfer werden weggenommen. Aber es lohnt sich nicht, auf dieses Zeichen zu warten. Die anderen Zeichen davor, ich kann sie gar nicht alle aufzählen in der Kürze der Zeit, sind alle geschehen vor unseren Augen. Und wenn wir klug sind und unsere Zeit jetzt neu einschätzen, dann lass uns gut vorbereiten. Amen. Denn der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb und wie die Geburtswehen über die Schwangere. Aber wie ihr euch vorbereiten könnt, das sagt euch gleich der Christian, im zweiten Teil, lobt den Herrn. Lass uns noch ganz kurz zwei Gebete haben oder so und dann eine kurze Pause und dann gehen wir weiter. Amen.